Guten Morgen, mein Name ist Mia und heute ist der bundesweite Vorlesetag. Passend dazu haben Hanna und ich heute zwei Gäste im Interview, Susanne Kobel und Olivia Warter mit ihrem Kinderbuch Ups, mir ist langweilig vom Humboldt Verlag. Aus dem werden sie später um 15.30 Uhr auch noch in der Stadtbibliothek vorlesen. Wollen Sie sich vielleicht selbst noch vorstellen, was machen Sie so, wenn Sie nicht schreiben?
Also wir arbeiten gemeinsam an der Universität Ulm und kümmern uns da um Gesundheitsförderung für Kinder, aber eben auch Erwachsene und ganz viel eben Verhaltensänderungen. Und da kommt eben ganz oft mal so, mir ist langweilig, und ganz oft wurden wir da gefragt, was tut man denn dagegen? Und da kamen wir dann eben auf die Idee, ein Buch zu schreiben.
Genau, und ganz viele Kinder oder Eltern nutzen ja dann sowas wie Medien oder machen so Sachen, die vielleicht nicht ganz so toll sind, die vielleicht auch nicht so ganz gesund sind. Und dann haben wir beschlossen, das gibt auch noch so viele andere Möglichkeiten. Komm, wir schreiben mal ein Buch, dann wird euch nochmal klar, wie bunt und schön und toll die Welt eigentlich ist, was ihr noch alles machen könnt.
Sie sind beide Mütter. Lesen Sie dann Ihren Kindern auch vor?
Die durften als Versuchskaninchen beim Schreiben schon mitlesen.
Also wir haben unseren Kindern immer ganz, ganz, ganz viel vorgelesen. Meine sind mittlerweile jetzt schon 15 und 17. Mhm. Die wollen es jetzt nicht mehr unbedingt, dass ich ihnen vorlese. Aber wir lesen dann zum Beispiel nebeneinander. Also das ist ja auch eine schöne Sache.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich schön, wenn das Vorlesen dann darin endet, dass die Kinder dann selber auch lesen irgendwann. Und wie regelmäßig? Also ist es dann so ein Event, was wirklich jeden Abend passiert, das Vorlesen? Oder macht man das mal so einmal die Woche?
Also wir lesen jeden Tag mehrmals vor. Morgens und abends und oft auch zwischendrin.
Haben Sie das dann auch als Kinder selbst so mitbekommen? Also wurde Ihnen früher als Kind auch vorgelesen?
Mir wurde ganz, ganz, ganz viel vorgelesen und da bin ich auch total froh drüber. Für mich waren Bücher immer schon das Größte und deswegen hat es mich auch wirklich ganz besonders auch gefreut, dass wir jetzt auch Kinderbücher schreiben dürfen, weil man irgendwie das so, ja, das zurückgeben kann, was man früher durch andere Kinderbücher so erleben durfte, und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache.
Hatten Sie ein Lieblingsbuch, wenn Sie sagen, dass Bücher das Größte für Sie war? Gab es da was Konkretes?
Ich glaube, ein wirkliches Lieblingsbuch nicht. Ich fand alles gut, wo Detektivgeschichten dabei waren. Ja. Das war auch mein Berufswunsch daraufhin. Und ansonsten kann ich mich wirklich daran erinnern, dass ich glaube, Der kleine Vampir habe ich gefühlt wahrscheinlich 100-mal vorgelesen bekommen. Und noch so ein Klassiker, Winnie Pooh in allen Varianten.
Ich habe ganz viel Astrid Lindgren. Ich habe auch Madita, hatte ich diesen dicken Schinken. Und den habe ich auch meinen Kindern vorgestellt, weil das ist so ein Buch, das ich Tag und Nacht gelesen habe, gefühlt. Die finden jetzt Madita zwar okay, aber nicht so toll wie ich damals. Aber dafür konnte ich sie für alle anderen Astrid Lindgren-Bücher begeistern. So Ronja Räubertochter und König Löwenherz und Bruder Löwenherz und Mio mein Mio zum Beispiel ist eines der Lieblingsbücher. Das lesen wir super oft.
Lustig, dass du das sagst. Ich habe meinen Kindern auch versucht, Michel aus Lönneberger oder so, nee, keine Chance. Das Lieblingsbuch der Mutter muss nicht unbedingt das Lieblingsbuch der Kinder werden, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Meine letzte Frage, dann würde ich an Hanna übergeben. Warum gerade Kinderbücher, beziehungsweise generell, warum das Schreiben? Sie kommen ja aus der Gesundheitswissenschaft an der Uni.
Also inhaltlich kann man da natürlich auch ein paar wichtige Themen reinpacken. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es so, Kinderbücher zu schreiben macht nochmal viel mehr Spaß, weil man da auch lustige Sachen einbauen kann, weil man spannende Sachen einbauen kann, weil man auch ein paar freche Wörter einbauen kann. Und deswegen ist es so ein Rundum-Paket, das einem Spaß macht. Also man kann vielleicht was vermitteln, was man wirklich auch vermitteln möchte und wo man weiß, okay, je früher ich eben auf mich selber aufpasse, desto besser ist es. Aber auch soll ja beim Schreiben auch Spaß für uns machen.
Ja, okay. Und man muss schon sagen, die Arbeit an der Uni ist ja sehr viel Schreibarbeit, dann halt meistens wissenschaftliche Artikel. Und deswegen war es mal so schön, das auch runterzubrechen. Und was ja an dem Kinderbuch so toll ist, es hat ja auch Elternseiten mit drin. Das heißt, wir geben ja zwischen der Geschichte auch immer wieder Hinweise für die Eltern mit ein bisschen Hintergrund und Tipp. Und da konnten wir eben die Forschungsergebnisse aus der Uni quasi runterbrechen zu Sachen, die wir weitergeben wollen an die Eltern, damit die auch klar eingesetzt werden können. Und wie Olivia schon sagt, da kann man dann auch mal ein bisschen freier einfach schreiben.
Da hätte ich noch eine kleine Folgefrage. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Ich saß schon in dem Büro. Ich habe schon, ich glaube, 2 oder 3 Jahre in dem Projekt gearbeitet an der Uni. Und dann kam eine neue Praktikantin und ich dachte mir erst, ob ich die wirklich mag. Ich habe sie vorher nie gesehen, aber man hat ja so seine Vorurteile total bescheuert. Und dann kam Susanne in den Raum und dann war eigentlich klar, okay, das passt. Und das ist jetzt 18 Jahre her, glaube ich.
Sowas, ja. Und wir sitzen immer noch in einem Büro an den gleichen Tischen nebeneinander und haben dann eben auch sehr viel unserer Freizeit miteinander verbracht.
Sie haben erwähnt, dass Sie in Ihrem Kinderbuch gerne Eltern etwas mitgeben möchten, um, keine Ahnung, einfach gute Eltern zu sein, um ihren Kinder, also damit sie einfach ihre Kinder verstehen. Kriegen Sie auch häufig Fragen von Eltern, die Sie in Ihren Kinderbüchern verarbeiten?
Also wir halten auch ganz viele Elternabende und Vorträge und da bekommen wir wirklich sehr, sehr viele Fragen und tatsächlich, also wir sammeln manche wirklich schriftlich, ganz viele aber halt auch im Kopf und wir wissen dann schon, wo der Schuh so am meisten drückt und wo die Eltern vielleicht Probleme haben oder Fragen haben und sowas nehmen wir dann auf jeden Fall mit auf, unbedingt.
Also ist quasi Ihr neuestes Buch auch daraus entstanden, aus so ein bisschen diesen Nachfragen?
Die Idee entstand ja tatsächlich daraus, dass wir immer merken, dass wir ganz viele Rückfragen kriegen, was mache ich denn mit meinem Kind, wenn es langweilig ist oder wenn ich halt eben nicht möchte, dass es vor Bildschirmmedien sitzt und dass da ganz viele Ideen fehlen. Und dass man, wir liefern in dem Buch ja nicht nur Ideen, sondern auch, wie kann ich das meinem Kind denn anleiten, dass es ihm nicht mehr langweilig wird, also dass es sich selbst beschäftigt. Und das kann man ja ganz wunderbar durch Gespräche machen und da liefern wir ganz viele. Und das eben daraus, aus dieser Not der Eltern, die an uns herangetreten sind mit den vielen Fragen, ist der Großteil da entstanden.
Dann würde ich auch direkt mal zu Ihrem Buch überleiten. Und zwar würde ich gerne wissen, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, worum es geht, aber wollen Sie das nochmal konkretisieren?
Genau, da ist die Toni, die heißt eigentlich Antonia, aber wird nur Toni genannt, also ein kleines Mädchen, ist 5 oder 6 Jahre alt, das weiß ich gar nicht, sie stellt sich vor, fast sieben steht vorne, genau, fast 7 Jahre alt und die wacht am Wochenende auf und alles ist irgendwie anders als sonst, die Eltern machen irgendwas Geheimes und sie darf es eben noch nicht wissen und der Tag wird erstmal schrecklich langweilig für sie. Und dann passieren natürlich doch ganz, ganz viele Dinge und dann findet sie eigentlich ganz viele Sachen, die ihr total viel Spaß machen und bekommt auch von außen ganz viele Ideen, die sie machen kann und dann am Ende löst sich natürlich auch die Überraschung noch auf, was die Eltern dafür sie machen oder es gibt natürlich ein Happy End, aber man bekommt praktisch einen Tag mit und das sind ganz viele so Wartesituationen oder Situationen, wo sie einfach so mit sich selber Zeit verbringen muss und ich glaube oder wir wissen auch, ganz viele Kinder erkennen sich darin wieder und bekommen dann natürlich auch von uns dann ganz viele Ideen geliefert, wie sie in Zukunft mit solchen Situationen umgehen können. Und da sind natürlich auch viele kindgerechte Themen drin und die Toni hat natürlich auch ein besonderes Haustier, nicht eine Katze oder einen Hund, sondern sie hat eine große Landschildkröte, die dann auch ganz wichtig wird und wo dann auch noch Sachen passieren. Also da passiert schon auch viel Verrücktes und viel Lustiges und viel Spannendes. Wie gesagt vorher, es macht Spaß, da auch ein bisschen Chaos zu beschreiben.
Dann würde ich mal fragen, wenn wir gerade schon da sind, hätten Sie vielleicht Lust, kurz einen kleinen Ausschnitt vorzulesen?
Mach ich mal. Ich fange einfach mal an und wir schauen, wie weit das denn dann Sinn macht. Boah, hab ich gut geschlafen. Von Freitag auf Samstag schlafe ich immer richtig gut, weil ich mich so auf das Wochenende freue. Am Wochenende kann ich so viele tolle Sachen machen, weil ich da einfach viel mehr Zeit habe. Ich kann zum Beispiel schwimmen gehen, mit Papa zum Markt gehen, mit Mama Fahrrad fahren oder einfach Lumi, unsere Schildkröte, ihr dabei zuschauen, wie sie an einem Salatblatt knabbert. Ich gehe gerne in die Schule, aber frei zu haben, ist irgendwie schon viel, viel besser. Von meinem kleinen Zimmer aus kann ich die Straße, die Häuserreihe gegenüber, den alten Ahornbaum und den Himmel beobachten. Am Wochenende habe ich ganz viel Zeit dafür. An Schultagen sagt Mama immer, dass Wolken und Menschen beobachten zwar eigentlich ganz toll ist, aber ich einfach keine Zeit dafür habe, zumindest nicht am Morgen. Ich glaube, im Haus gegenüber sind neue Nachbarn eingezogen. Erst stand es ein paar Wochen leer, nun hängen wieder Vorhänge an einem Fenster. Gelbe Vorhänge. Ich mag gelb. Knurr. Oh, das war mein Magen. Ja, er hat recht, ich habe Hunger. Und ich glaube, ich höre auch schon Mama und Papa in der Küche. Seid ihr verrückt geworden? Was macht ihr denn da? was haben Mama und Papa denn für ein unglaubliches Chaos veranstaltet? In der Küche stehen der Staubsauger, der große Werkzeugkoffer, mehrere Eimer, Kisten und Bretter. Sogar unser grüner Sessel und unser Fernseher aus dem Wohnzimmer stehen einfach mitten auf dem Küchenboden. Ich komme gar nicht bis zum Kühlschrank. Toni, heute ist der große Tag. Schon vergessen? Mama strahlt mich an. Der große Tag? Welcher große Tag? Du weißt schon, heute wird umgebaut. Oh, die geheime Umbausache, die für mich irgendeine Überraschung sein soll. Echt heute? Am Wochenende? Mama nickt und strahlt mich immer noch an. Sie hat ihre Latzhose an. Ich weiß, was das bedeutet. Sie liebt alles, was mit Umbauen, Basteln, Handwerken und Renovieren zu tun hat. Papa mag all sowas eigentlich gar nicht. Aber er hilft Mama, einfach weil er sie gerne hat. Und ich glaube, auch weil er weiß, dass am Ende immer etwas Tolles dabei herauskommt. Genau, sagt Mama, heute ist es soweit. Onkel Fred und Niklas sollten in der nächsten halben Stunde kommen. Fred hilft Papa und mir und du kannst mit Niklas spielen. Ihr müsst heute hier im Flur und in der Küche spielen. Aber sonst wird es bestimmt super. Und es kommt natürlich dann ganz anders. Fred und Niklas kommen nicht, kann ich schon verraten. Und Tom muss sich langweilen, aber sie hat dann ganz, ganz, ganz viele gute Ideen.
Ja, dann würde ich einfach mal ein bisschen weiter voranschreiten in den Themen. Und wir haben ja schon mal erwähnt, heute ist der bundesweite Vorlesetag. Und da wollte ich Sie einfach mal fragen, finden Sie, dass das Vorlesen der heutigen Zeit denn noch Relevanz besitzt?
Ja, auf jeden Fall. Also sieht man auch in Studien ganz viel, dass Vorlesen den Kindern nicht nur mental gut tut, sondern natürlich auch kognitiv. Das heißt, sie lernen ganz viel dabei, sie sammeln Wissen an. Das ist eine ganz tolle Methode für die Resilienzförderung. Also die Kinder lernen dadurch ja schon Handlungsalternativen kennen. Das heißt, wie kann ich denn auf bestimmte Situationen reagieren, wenn die auf mich einprasseln? Das ist so ein bisschen wie so ein Rollenspiel, weil ich ja auch reinschlüpfen kann in die Personen, von denen ich vorgelesen kriege. Das heißt, ich kriege schon mal Lösungsvorschläge präsentiert, die ich dann auch später anwenden kann. Also die Kinder tun sich da dann schon viel leichter umzugehen. Wir sehen aber auch, dass die Kinder empathischer sind, wenn ihnen häufiger vorgelesen wird. Das heißt, sie können sich auch besser in andere Kinder reinfühlen und haben so eine bessere Sozialkompetenz. Und das ist vor allem halt auch für die Familienzusammengehörigkeit ein ganz wichtiges Ritual, dass man gemeinsam vorliest. Und wie Olivia ja schon sagte, ist, das geht nicht verloren. Also selbst wenn man dann nicht mehr aktiv vorliest, liest man dann halt nebeneinander und kann dann aber trotzdem mal sagen, hey, mach mal kurz Pause, ich habe hier so eine spannende Stelle gerade in meinem Buch, die muss ich dir einfach vorlesen. Und das gibt so ein unsichtbares Band weiterhin in der Familie, das zusammenschweißt. Deswegen ja, super, super wichtig. Und ich finde auch toll, dass es einmal im Jahr wirklich als bundesweit gemacht wird. Ich weiß, die Schule unserer Kinder hat es auch immer zelebriert und hat die letzte Stunde zum Vorlesen verwendet. Und das war echt der super Tag für die Kinder. Die haben sich schon die ganze Woche immer drauf gefreut und durften sich dann auch aussuchen, welche Bücher sie vorgelesen haben wollen. Also klar, immer noch super, super relevant.
Sie haben gerade schon ein paar Studien erwähnt. Dazu hätte ich jetzt auch noch mal eine Frage. Und zwar haben wir eine aktuelle Studie der Stiftung Lesen gefunden, laut der jedem dritten Kind in Deutschland prägende Vorleseerfahrungen fehlen. Denken Sie, durch den bundesweiten Vorlesetag kann man was daran ändern?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man immer nicht weiß, ob man die Eltern wirklich erreichen kann, die ihren Kindern eben nicht vorlesen mit so einem bundesweiten Vorlesetag. Auf der anderen Seite muss einfach alles versucht werden, um eben wieder das Vorlesen auch in den Vordergrund zu bringen und auch klarzumachen, es reicht nicht, wenn ich einfach nur ein Hörbuch anmache oder wenn ich einfach nur den Fernseher anschalte, sondern dass dieses Vorlesen allein durch die bewusste Auswahl von dem Thema, das darüber sprechen, dann auch darüber nochmal so gemeinsam nachdenken, wie geht's wohl weiter, was passiert wohl als nächstes, wie würdest du handeln in der Situation, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und wenn dann einfach irgendwo Stände sind, wo dafür geworben wird, wenn wir wieder Bücher ausliegen, die einfach wirklich vielleicht passen, auch zu den anderen Familien, die nicht vorlesen, dann kann man da vielleicht schon ein bisschen was ändern. Aber es ist wirklich, wirklich schwer. Und wir kennen auch viele andere Studien, die einfach zeigen, dass auch ganz viel Zeit von diesen Familienritualen einfach nicht mehr durchgeführt wird und Eltern auch gar nicht mehr wissen, was sie mit ihren Kindern machen sollen. Und das sind wirklich ganz erschreckende Zahlen, die wir einfach in den Untersuchungen im Moment einfach sehen können.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Oh ja, Entschuldigung.
Dankeschön. Und zwar, meinten sie ja, dass man nur hofft, dass man die Eltern erreicht, die eben nicht vorlesen. Was denken Sie, woran das liegt? Also ist es der Alltagsstress der Eltern oder auch einfach, weil es mittlerweile durch Medien und Co. so viel anderes gibt, was die Kinder einfach interessiert und dass dann Vorlesen gar nicht mehr so ein Thema ist für viele Kinder?
Also ich glaube, es sind mehrere Punkte, die Sie auch genannt haben. Das eine tatsächlich ist, das Vorlesen braucht Zeit. Ja. Und es braucht richtig viel Zeit. Und natürlich gemeinsame Zeit. Das heißt, wenn ein Kind ein Hörbuch anmacht, dann kann das Elternteil parallel was machen, obwohl auch das sehr cool ist, gemeinsam sich das anzuhören, ne? Um dann eben auch gemeinsam weiterzufiebern. Deswegen sollte man auch solche Medien genau so gemeinsam nutzen. Aber Zeit ist ein Problem. Das andere ist auch, dass wir sehen, dass ganz viele Erwachsene nicht mehr viel lesen. Dass auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist und deswegen Bücher tatsächlich auch eine Hürde darstellen und natürlich dann auch diese Allgegenwärtigkeit der Bildschirmmedien, die halt dann viel einfacher sind natürlich und auch irgendwie viel bunter. Aber zum Beispiel haben wir das gemerkt, wenn wir Bücher gelesen haben und dann gab es einen Film dazu und dann unsere Kinder waren immer super enttäuscht von dem Film und haben gesagt, nee, also ich wünschte, ich hätte ihn nicht geguckt. Ja. Und die nächsten Male haben wir dann auch gesagt, gut, schauen wir nicht. Also wenn so Klassiker verfilmt werden, geht das ganz oft schief. Manchmal nicht, klar, manchmal sind auch wirklich großartige Filme da. Aber eigentlich liefert das Buch halt viel, viel mehr Gedankenkino mit den Bildern, die man sich ausmalt. Und es bleibt auch viel mehr hängen als Bildschirmmedien. Deswegen, ja, also es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Gründen.
Und man weiß auch, dass es für Kinder ganz wichtig ist, wiederholt das Gleiche vorgelesen zu bekommen. Das mag für die Eltern irgendwann sehr langweilig sein. Und ich kenne es auch als Mama, dass man sich denkt, ich ertrage dieses Buch eigentlich kaum noch. Aber für die Kinder ist es einfach so, das ist eine Geschichte, wo sie das Ende schon kennen. Und die Spannung ist dann zum Beispiel besser aushaltbar. Und es gibt ihnen Sicherheit. Und da gibt es wirklich auch viele Untersuchungen, die zeigen können, dass es für die Kinder ganz wichtig ist, diese Sicherheit zu haben. Und es ist gar nicht wichtig, dass man den Kindern ganz viele neue Bücher oder auch ganz viele verschiedene Hörbücher gibt, sondern dass man gemeinsam immer wieder die gleiche Geschichte vorliest, durchkaut, durchspricht. Die Kinder ziehen da jedes Mal noch mehr dabei raus. Und auch weil Susanne das gerade sagte mit dem Kopfkino, man kriegt dann immer noch neue Bilder dazu. Also wenn man die Geschichte nochmal hört, dann achtet man ja auf andere Sachen und dann entsteht so ein ganzes Universum im Kopf und das ist einfach schön, wenn man das unterstützen kann als Eltern.
Ich habe auch noch eine Frage zu einer Studie und zwar laut der Studie von der Stiftung Lesen in Kooperation mit der Zeit, der Deutschen Bahnstiftung und dem Vorlesen-Monitor haben Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, einen durchschnittlich größeren Wortschatz. Denken Sie, dass das so hinkommt? Also hat das wirklich so großen Einfluss?
Auf jeden Fall. Also sieht man schon seit sehr, sehr vielen Jahren in immer wiederkehrenden Studien. Auch die Wörter, die die Kinder verwenden und auch den Satzbau, den die Kinder verwenden, den viel vorgelesen wird, ist erstaunlich. Die sprechen zum Beispiel sehr oft in der ersten Vergangenheit, also die geschriebene Vergangenheit, wohingegen die gesprochene, vor allem im süddeutschen Raum, ja eher ein Ich habe gemacht ist und das geschriebene halt Ich machte. Und Kindern, denen häufiger vorgelesen wird, die sprechen tatsächlich mehr in der geschriebenen Vergangenheit, was ganz spannend ist und sich auch dann ganz eloquent anhört, einfach weil man es nicht gewohnt ist, gerade von Kindern. Aber dadurch, dass diese vielen Adjektive benutzt werden, um Situationen zu beschreiben, die ja sonst nicht nötig sind, wenn ich sehe, zum Beispiel muss ich nicht sagen, das ist blau, wunderschön, fühlt sich weich an, weiß ich nicht, fehlen den Kindern diese Worte, wenn sie es eben nicht vorgelesen bekommen. Und deswegen sehen wir tatsächlich den Wortschatz um ein Vielfaches erhöht von Kindern, die vorgelesen bekommen.
Meinen Sie denn auch, dass das Vorlesen beeinflusst, wie viel die Kinder dann später selber lesen?
Ja. Also da gibt es auch Untersuchungen, die einfach zeigen können, wenn ich es von klein auf gewohnt bin, ist ja eigentlich egal, bei welcher Handlung, bei welcher Gewohnheit. Gewohnheiten werden früh gesetzt und das bleibt dann relativ stabil, egal ob es jetzt ums Essen geht, wie gesund man ist oder wie man seine Freizeit gestaltet, ob man jetzt viel sich bewegt oder wenig bewegt. All diese Weichen werden immer im Kindesalter gestellt und gerade so die Liebe zum Lesen und vorgelesen bekommen und dann selber auch lesen, wird auch beibehalten.
Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage und zwar geht es nochmal um den Vorlesetag und zwar steht der dieses Mal unter dem Motto Vorlesen spricht deine Sprache. Was bedeutet das für Sie?
Wahrscheinlich, dass einfach jeder in seinem Kopf seine eigenen Bilder macht. Ne? Also wir lesen ja alle das Gleiche. Und ich glaube, auch wenn man vor einer Schulklasse vorliest, werden alle 20 oder 30 Kinder, die zuhören, ein bisschen anderes Bild im Kopf haben. Und ich glaube, das ist das Schöne am Vorlesen tatsächlich oder am Lesen, ist, dass jeder so seine eigenen Bilder draus kreieren kann, aus seiner eigenen Sprache. Deswegen glaube ich, dass das so der Hauptpunkt ist.
Also da muss ich nochmal sagen, ich habe das auch ein bisschen in meinem Kopf so verstanden, ich musste da auch ein bisschen an die Migrationskinder denken, ob Lesen oder Vorlesen denen vielleicht auch einfach helfen könnte, die deutsche Sprache, die ja immer als sehr kompliziert dargestellt wird, vielleicht besser zu erlernen, wenn die halt wirklich auch Leute hätten, die ihnen vorlesen könnten.
Auf jeden Fall. Also sehr schön, dass Sie das auch noch ansprechen. Hilft auf jeden Fall. Und auch hier hilft es wieder, wenn ein Mensch es vorliest und nicht, wenn man es einfach nur hört, wie das gesprochen wird bei irgendeinem Musikstreaming-Dienst, wo ich mir ein Hörbuch anhöre, sondern wo ich halt einfach nochmal nachfragen kann, wo der Vorleser auch dann dementsprechend, wenn ich vielleicht kritisch gucke, auch langsamer liest, nochmal was erklärt. Und auch bei Kleinkindern ist es so, da gibt es auch Untersuchungen, die einfach zeigen können, was ja auch völlig Sinn macht. Ein neuer Wortschatz wird sich erschlossen, indem man zum Beispiel auch gemeinsam Bilderbücher anschaut und immer wieder die Sachen benennt. Also das kann man ja auch altersadäquat, muss ja nicht ein komplettes Bilderbuch sein. Wenn die Leute dann schon älter werden, halt ein Buch, wo dann auch noch ein paar Bilder mit dabei sind. Weil man einfach weiß, Bild und Wort speichert sich dann noch mal besser ab. Also da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel Gutes tun, wenn man genau so auch versucht, die Sprache zu lernen.